Magnus, ich habe ja fast keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich bin neidisch auf alle, die so schöne graue Haare haben wie du. Und du bist ja auch für mich was ganz Besonderes. Du bist also mein grauer Star.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Darüber wollten wir doch sprechen, oder?
Ich habe wirklich überlegt, wie du da noch eine Schleife hinkriegst. Und es war jetzt nicht die beste, wenn ich das so sagen darf.
Ja, einverstanden. Aber wir wollen über den grauen Star sprechen.
Genau. Anlass ist die Tatsache, dass ich neulich eine Lieblingssendung gehört habe, nämlich Zeitzeichen. Und im Zeitzeichen, ich glaube das WDR, wurde beschrieben, dass Johann Sebastian Bach zum Ende seines Lebens hin, also er war 65, zum Ende seines Lebens hin fast erblindet war und dann den Star gestochen bekam, wie man es damals nannte.
Wie? Moment mal, du willst mir sagen, dass irgendwie alle berühmten Musiker irgendwie schwer beschädigt sind? Beethoven strunztaub und Bach blind?
Bach war fast blind, ja. Dann wurde er operiert.
Damit er nicht mehr gegen die Orgel läuft?
Naja, es wäre schon schön, auch Noten aufschreiben zu können. Das konnte er wahrscheinlich in der Zeit dann auch nicht mehr. Ja. Und dann hatte er Pech, er wurde von einem sehr populären Arzt oder vielleicht sogar Chirurgen oder Augenchirurgen operiert, John Taylor, der aber mittlerweile anerkanntermaßen ein absoluter Quacksalber war. Und der hat die Operation verhunzt, wie auch bei vielen, vielen anderen. Mhm. Und Bach erblindete vollends und starb kurz danach. Ob er durch die Operation, wenige Monate, ob er durch die Operation starb, wage ich zu bezweifeln, aber es war grauenvoll.
Ich nicht übrigens, wenn das ein Quacksalber war. Wer weiß, welche Hygiene da eine Rolle spielte und so weiter. Also
ja, natürlich. Puh. Genau. Ja. Grauer Star ist ja erstmal eine ganz häufige Sache, eine extrem häufige Sache. Mhm. Wird bei uns pro Jahr irgendwie ungefähr 1 Million Mal operiert in Deutschland.
Das ist doch sowas alleine. Wie ein Boxenstopp. Ich erinnere mich, dass meine Mutter am grauen Star operiert wurde. Die ist einfach vormittags zum Arzt, zack, zack. Und dann war die mittags schon wieder zu Hause.
Boxenstopp wäre jetzt nicht der Begriff gewesen, der mir eingefallen wäre, aber genau so ist es. Ja. Wenn ich morgens in die Praxis komme, dann sind da lauter Leute, die dort ankommen und dann in die Augenchirurgie gehen.
Die im gleichen Haus ist bei dir.
Im gleichen Haus.
Ja, das müssen wir
ja,
dazu sagen.
Entschuldigung. Sonst denken die Leute, genau, das machst du nebenbei. Genau, 2, 3 Etagen unter mir, also sowohl als auch 2, 3 Etagen unter mir. Und dann sehe ich die am Nachmittag im Aufzug, dann haben die alle eine Augenklappe. Mhm. Und werden dann nach Hause gebracht. Das sind nur wenige Stunden seit der Operation. Und sie gehen aber selbstständig wieder nach Hause oder werden gefahren, gehen selbstständig zum Auto, werden da geführt, weil sie nicht gut gucken können. Und ein paar Tage später nehmen sie die Augenklappe ab und können wieder gucken. Mhm. Und manchmal komme ich ins Gespräch mit denen und gratuliere ihnen zu dem Eingriff und dass sie ja heute Abend wieder richtig gucken könnten. Und dann sage ich, ja, kenne ich schon. Das ist mein zweites Auge. Das ist toll. Ah, okay. Und da kommen so ganz merkwürdige Ausdrücke wie, der Doktor ist ein Engel. Das habe ich noch nie bei mir gehört. Gut, das hat der Augenarzt hier unter mir auch nicht gehört, weil er nicht dabei ist, wenn sie es sagen. Aber
betrübt dich das dann, weil du denkst, Mist, über Neurologen sagen die das nie.
Naja, sagen wir so. Also diese Katarakt-OP, Katarakt ist die Fachbezeichnung, dieser OP am grauen Star, an der getrübten Linse, das ist ja quasi ein biblischer Eingriff. Also die Leute kommen mehr oder weniger blind in deine Praxis und eine Stunde später haben sie einen Verband und einen Tag später können sie wieder gucken.
Sind aber noch sehr lichtempfindlich, richtig?
Sind zunächst sehr lichtempfindlich, aber das geht auch schnell wieder vorbei. Also das ist eine fantastische Operation, die dankbarste, die wir in der Medizin haben. Und natürlich bin ich neidisch, dass ich das in der Neurologie nicht kann.
Das wäre so schön, oder? Wenn Leute zu dir kommen und sagen, ich bin dement und dann verpasst du denen einfach ein neues Gehirn und am nächsten Tag sagen sie, ich kann wieder denken.
Ja, am liebsten wäre mir eine Spritze mit Gehirnzellen, die ihren Weg alleine finden und am nächsten Tag sind sie vollends wieder da. Ja. Das ist schon toll und das erlebe ich dann und diese Operation wird ohne Vollnarkose gemacht. Nur mit örtlicher Betäubung. Das ist eine Sache, die ich im Grunde nicht verstehe, weil die Patienten sehen ja quasi bei der Operation zu, bekommen aber sedierende, also beruhigende Medikamente und es macht ihnen überhaupt nichts aus.
Also sehen zu heißt, da ist jetzt dann auch nicht der Sehnerv ist betäubt oder so, sondern man sieht, jetzt nähert sich der Operateur mit dem Skalpell und so weiter. Das kriegt man alles live mit, ja?
Ja, sagen wir so, ich habe meinen Vater dazu interviewt, der dort operiert worden ist und der hat die Frage nicht verstanden, weil irgendwie war das alles ganz unproblematisch und unspektakulär.
Also er war einfach high.
Ja, er war wohl irgendwie auch high, aber er bekam keine Vollnarkose, also er war schon noch da und das Ganze dauert wenige Minuten und das Ganze ist eben ambulant zu machen bei fast allen Patienten, also 90% bei uns werden ambulant operiert, vielleicht 10% stationär. Das sind dann eben sehr alte Patienten oder auch Patienten, die zu Hause keine adäquate Betreuung haben, die du eben nicht am selben Tag allein nach Hause entlassen kannst. Das ist ein Eingriff, bei dem eigentlich fast nie etwas passiert. Es klingt jetzt wieder falsch rum. Also er ist einer der sichersten Eingriffe, die wir haben. Und Das einzig Bedauerliche daran ist, dass die Leute es zum Teil aus Angst oder weil es so langsam passiert, die Trübung so langsam passiert, zu lange aufschieben. Das ist das einzige Problem.
Okay, aber das sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge. Über die Angst, das ist was anderes. Da reden Sie mit Ihrem Psychotherapeuten oder gucken sich eben die Statistik an. Würde es in der Werbung heißen. Ja, aber jetzt lass mal über das Langsame sprechen. Also das kennt man ja auch aus anderen Verschlechterungen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Der Freund, der immer Hörtests gemacht hat, als er noch Sanitäter war, beim Tag der offenen Tür auf dem Flughafen, wo er gearbeitet hat. Und er sagt, er hat immer wieder erlebt, wie er dann so einen Test macht. Und dann fragt er die alten Menschen zunächst mal, meinen Sie, dass Sie noch normal hören? Und dann ist die Reaktion, wie bitte? Und dann sagt er, glauben Sie, dass Sie noch normal hören? Können Sie es bitte lauter sagen? Und dann, hören Sie noch normal? Und dann, ja, ja, alles in Ordnung, vielen Dank. Also, weil es für die normal geworden ist sozusagen, dass man alles dreimal sagen lassen muss. Und so stelle ich es mir optisch eben auch vor. Also ich sehe ja auch schlechter, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Lichtempfindlichkeit, also ne, durch den normalen Alterungsprozess. Wenn es jetzt auch noch ein Hauch trübe wäre, wer weiß, ob ich das sofort bemerken würde. Und am nächsten Tag ist halt noch ein Hauch trüber, weißt du?
Ja, aber du hast aber einen Vorteil, du hast ja zwei Augen. Das heißt, du kannst vergleichen. Also eigentlich verstehe ich es trotzdem nicht ganz.
Ah, weil du meinst, es ist nie gleichmäßig auf beiden Augen, ja?
Kann es sein, ist es aber in der Regel nicht. Es kommt eher im Alter, ja. Es kommt schleichend, ja. Mhm. Es entsteht über Monate oder gar über Jahre, ja. Mhm. Aber dir könnte ja zumindest auffallen, dass du auf einem Auge deutlich schlechter sehen kannst als auf dem anderen.
Ja, und jetzt sag mir doch erstmal, warum passiert das eigentlich überhaupt? Das ist ja die Linse, die sich trübt, ne?
Es ist die Linse, die sich trübt.
Ja, warum?
Und die Linse besteht aus Eiweißen und Flüssigkeit und die ist eigentlich klar. Mhm. Und das verklumpt. Das verklumpt irgendwie durch oxidativen Stress oder es verklumpt durch Faktoren. Alkohol spielt eine Rolle, Zigaretten spielen eine Rolle. Irgendwie wird es trübe.
Also so ein bisschen so wie Butter, die man zu heiß macht und dann die Eiweiße ausflocken und dann braun wäre. Also braun, eigentlich habe ich braune Butter im Auge, nur dass sie grau ist.
Nein, es ist eher wie Eiweiß. Ich habe ja eigene Hühner und insofern essen wir viel Ei. Ja, aber
das
Ei
ist,
und
das in der Butter ist das Eiweiß aus der Milch, ja, was da
kommt. Ist mir schon klar, aber im Ei ist das Eiweiß auch und wenn du es in die Pfanne tust, dann wird es eben, erst ist es klar und dann ist es plötzlich weißlich.
Ja, das stimmt.
Und dieser Vorgang findet in unseren Augen auch statt, aber eben sehr langsam. Ah. Und die Leute halten erstaunlich lange aus. Was übrigens, wie erwähnt, eigentlich könnte man es ja bemerken, weil das andere Auge ja viel besser sieht als das eine. Andererseits ist der Leidensdruck geringer, weil du durch das andere Auge ja noch gut gucken kannst. Also insofern ist das zwei Faktoren in einem. Aber es wird dann eben langsam trüb. Und dieses langsam trübe Auge, das ist vor allem unangenehm in Dunkelheit. Also die Leute beschreiben, dass es in Dunkelheit blendet. Sie beschreiben, dass beim Autofahren die Lichter von entgegenkommenden Autos so verschwommen sind.
Also diese Kataraktgeschichte, wenn man lange genug lebt, steht die ja wahrscheinlich fast allen Leuten bevor. Das hatte ich noch nicht, aber was ich schon hatte, ist dieses Glaskörperphänomen. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Du bist ja immer gut informiert über solche Dinge. Ich hatte so das Gefühl, dass ich so kleine mini-schwarze Flecken quasi sehen würde. Und die waren dann aber auch schnell wieder weg. Manchmal bewegten die sich auch so übers Gesichtsfeld. Und da habe ich totale Panik gehabt, weil ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Die Netzhaut löst sich ab. Ich werde blind oder so und bin zum Optiker gegangen. Und dann hat der mir erklärt, wenn ich das richtig verstanden habe, also erstmal hat er mir erklärt, bei mir ist alles in Ordnung, das war schon mal gut. Und das zweite ist, dass er sagte, irgendwann in einem gewissen Alter, eben so um die 50, würden sich die Glaskörper lösen im Inneren des Auges. Und dann würde man manchmal das haben, er nannte das Ameisenlaufen über das Gesichtsfeld. Und das hätte ich so nicht beschrieben, aber es passte auch. Und er sagte, wenn diese Glaskörper sich lösen, kann auch was Schlimmes passieren. Deswegen ist immer gut, wenn man so ein Phänomen sieht, dass man zum Arzt geht. Aber meistens geht es gut und das wäre eben einfach so, dass man dann merken würde, ab da, man sieht zum Beispiel nicht mehr so gut bei wenig Licht, ist leider der Fall bei mir, kann ich bestätigen, experimentell. Und da leide ich nicht ganz so drunter, aber ich merke es ein bisschen mehr, so Kontraste, wenn man nachts Auto fährt zum Beispiel und einem Scheinwerfer entgegenkommt, das ist unangenehmer als früher. Ich erinnere mich, dass bei meinen Eltern, als ich mitbekam, das ist ja logisch, da waren die schon, also mein Vater war sowieso schon weit über 50, aber auch meine Mutter, als ich dann endlich Auto fahren konnte, dass die immer froh waren, wenn ich nachts fuhr, wenn wir irgendwo hin unterwegs waren. Weil die das überhaupt nicht mehr ertragen konnten. Wie gesagt, so empfindlich bin ich dann nicht. Aber Schummerlicht ist ganz blöd. Da kann ich dann keine normalen Papierbücher mehr lesen und deswegen wird es dann immer mehr der E-Book-Reader und so weiter und so fort. Das hatte ich, wird einem aber als normal verkauft. beziehungsweise wahrscheinlich sollte man sogar dankbar sein, dass man so ein biblisches Alter erreicht. Früher sind die Menschen gestorben, bevor der Glaskörper sich lösen konnte. Da löste sich dann die Milz vorher.
Naja, ich glaube, dass du Phänomene beschrieben hast, mehrere Phänomene gleichzeitig. Also das eine ist, der Glaskörper wird etwas kleiner im Alter. Also der Glaskörper ist ja das, was das Auge ausfüllt. Also was sozusagen der große Teil des Auges ist.
Genau, und liegt normalerweise eben wie auch immer dicht dran an der Wand, und wenn er kleiner wird, dann eben nicht mehr. Sogar
an zwei Wänden, ne? Die hintere Wand ist eben die Netzhaut oder der größere Teil der Wand, und vorne ist dann eben die Linse, und dazwischen ist der Glaskörper und der ist einfach transparent und wie auch immer. Und wenn sich die Flüssigkeitszusammensetzung etwas ändert, dann schrumpft der ein kleines bisschen.
Wenn wir vertrocknen,
dann vertrocknet auch er, genau. Und dann kann der sich ein wenig von der Netzhaut lösen. Und das kann dann, ist es erstmal soweit nicht problematisch, aber das kann problematisch werden. Was du beschreibst als Phänomen, das nennen wir nicht Ameisenlaufen, komischer Begriff. Ameisenlaufen ist, wenn dir die Hand einschläft oder der Fuß, und dann kommt das so langsam wieder, so dieses ganz fiese Gefühl auf der Hautoberfläche. Mhm. Wir sprechen in der Medizin eleganter von Mouche Volant. Nun kann ich kein Französisch, aber es soll heißen fliegende Mücken. Und das sind tatsächlich so kleine Kristalle im Glaskörper. Die sind normal, die bilden sich irgendwann, aber auch da ist es wieder, eher im Alter. Und die siehst du, wenn du auf ein weißes Blatt Papier oder eine weiße Tapete oder so guckst. Es ist einigermaßen hell, du guckst auf einen ganz weißen Hintergrund und dann kannst du die sehen. Und wenn du das Auge bewegst nach rechts oder links, dann folgen die der Augenbewegung, aber verzögert. Mhm. Die schwimmen so ein bisschen hinterher, weil die wirklich in Flüssigkeit eingebettet sind. Mhm. Und die kann man nicht wegmachen, ist aber auch nicht schlimm. Wenn man nicht ständig drauf achtet, dann vergisst man sie und bemerkt sie nicht.
Aber du meinst nicht, dass das das ist, was ich habe, weil das, was ich habe, das wurde mir gesagt, und das ist auch so, das ist dann nach dem Ablösen verschwindet das wieder.
Nach dem Ablösen?
Also sozusagen der Glaskörper zieht sich zurück, sozusagen wird kleiner. Und dann hat man für eine kurze Zeit des Übergangs eben diese Ameisen, wie mein Augenarzt sagte. Und dann, wenn sozusagen der Glaskörper zu Ende geschrumpft ist, sage ich mal, dann ist das Phänomen wieder weg. Und genauso war es auch. Nach zwei Wochen war es bei mir verschwunden.
Und wenn du auf einen weißen Hintergrund guckst, dann ist das wirklich weg.
Also auf einem weißen Hintergrund habe ich immer irgendwelche flirrenden Dinge, auch wenn ich in den hellblauen Himmel gucke. Aber das ist ja das, was der Herr Reich dann meinte, dass das geheimnisvolle Orgon wäre, was überall rumschwirrt. Das sind nicht die Ameisen.
Ja. Ich habe Post von einem bekommen, der das auch irgendwie als irgendwie jenseitige, ich weiß auch nicht, aber ganz merkwürdig deutet. Also das sind einfach nur Kristallbildung im Glaskörper.
Also die Mouche Volant habe ich nicht, aber wer weiß, vielleicht sind die ja noch da, aber mein Gehirn filtert sie raus. Das will ich nicht ausschließen. Mir wurde nur gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, das geht wieder vorbei, und ist vorbeigegangen.
So, und bei dem anderen ist es einfach so, dass der Glaskörper etwas schrumpft, kann ich bestätigen, dass es dabei zwangsläufig zu einer Ablösung von der Netzhaut kommt, nicht, dass ihrerseits Netzhautablösungen aber ein Problem sind, ausdrücklich das ist aber dann wirklich ein Problem, dann sieht man aber üblicherweise so Blitze.
Genau, das soll anders aussehen, aber das weiß man ja nicht, wenn man nicht beides schon hat.
Ja, genau.
Und es ist aber eben gut, dass man das checken lässt, wenn man irgendwas sieht, damit geguckt werden kann, was passiert.
Also Blitze im Auge, in einem Auge, das ist übrigens auch eine wichtige Unterscheidung. Also, dann gibt es noch ein merkwürdiges Phänomen, das ist dann für mich als Neurologen wieder spannender. Bei Migräne gibt es Patienten, ungefähr, ich glaube 15%, die haben vorher eine Aura, darüber haben wir mal gesprochen. Und die Aura kann verschiedene Formen annehmen. In der Regel ist es eine visuelle Aura, das heißt, du siehst im Auge Blitze links, oder es flirrt etwas, es ist kein Blitz, sondern es flirrt. Und das Flirren wird größer und das wird dann so groß, dass du auf einem halben Gesichtsfeld blind bist. Der entscheidende Unterschied ist, das entsteht nicht auf der Netzhaut in einem Auge, sondern es entsteht hinten im visuellen Kortex, da wo die Signale verarbeitet werden, und ist insofern in beiden Augen sichtbar. Das heißt, du hast dieses Flirren meinetwegen links, aber nicht im linken Auge, sondern auf der linken Seite in beiden Augen oder rechts in beiden Augen. Und wenn das so ist, dann spricht viel dafür. Im ersten Fall ein Notfall, beim zweiten Mal nur noch ein interessantes, schönes Phänomen. Und wenn man Glück hat, so wie ich, dann hast du dieses Flirren, diese Aura, ohne dass später eine Migräne folgt. Das ist dann der Königsweg, weil die Aura ganz hübsch ist, die Migräne danach aber eigentlich nie.
Okay.
Jetzt haben wir uns aber dermaßen weit weg von der Linse verlaufen, wie man sich nur verlaufen kann.
Aber es gab viele, sagen wir mal, Sicherheitshinweise. Public Service Announcements, hätte man auf Englisch gesagt, weil jetzt wissen Leute, ab wann sie vielleicht beunruhigt sein müssen oder zum Augenarzt gehen. Immer bei solchen Phänomenen, es sei denn, der schickt sie weiter zum Neurologen, die Leute. Ne, das ist doch auch gut.
Genau. Und zurück zur Linse. Was bemerkt man? Ja. Man bemerkt eben einfach irgendwie, es ist nicht mehr so scharf, es wird gestreut und es ist wie eine Milchglasscheibe oder Nebel. Mhm. Ich hab's nicht, aber so wird es geschildert. Und die Leute warten einfach viel zu lange. Es ist nicht schlimm, man kann die Linse operieren in einer relativ frühen Phase oder in einer relativ späten.
Aber warten sie nicht auch deshalb, weil man es ganz am Anfang nicht so richtig merkt?
Ja, natürlich. Und ja, ganz am Anfang würde man es ja auch nicht operieren. Aber wenn die Leute da hinkommen, sind sie häufig, also wirklich so gut wie blind. Und das ist dann einfach schade, weil die Lebenszeit hätte man sich auch mit intakten Augen gönnen können. Also es spricht viel dafür, das nicht einfach aufzuschieben bis in Unendlichkeit, sondern irgendwann auch zu machen.
Ich meine, du bist ja auch Brillenträger. Wenn wir schon bei Linsen und so weiter sind, hast du dich mal damit beschäftigt, mit dem Augenlasern, ist das eine Option für dich? Weil du ja auch, bis auf die Brille siehst du ja aus wie 25.
Genau. Vor allen Dingen, nachdem ich mir meine Haare aus ästhetischen Gründen grau habe färben lassen, was ein sehr aufwendiger Vorgang ist und ziemlich wirklich.
Du weißt das, Steve Martin hatte weiße Haare, als er schon Mitte 20 war. Das ist eben bei euch jugendlichen Typen so.
Genau. Und meine Friseurin hat mir mal erzählt, wie aufwendig das ist, weil man für Granofink-Werbung oder irgendwas für die Prostata oder so, braucht man Models, die total gut aussehen, sich aber durch graue Haare als alt legitimieren. Mhm. Und dann werden tatsächlich junge Haare auf alt gefärbt, was sehr lustig ist. Und die habe ich auch.
Genau. Aber jetzt zurück zu deinen Augen. Lasern lassen, wäre das eine Option?
Nö, habe ich nie gewollt. Okay. Die Brille hat auch den Charme, dass sie einen gewissen Schutz der Augen bietet. Mhm. Also vor, was weiß denn ich, einfliegende Teilchen. Also mich hat die Brille nie so gestört, dass ich das hätte machen wollen.
Okay. Verstehe. Aber ist nicht, weil du denkst, dass es unsicher wäre oder so?
Nö, eigentlich nicht.
Lässt du dich denn regelmäßig checken eigentlich, weil du ja insgeheim doch schon ein bisschen älter bist als 30, ob du irgendwie vielleicht auch schon beginnenden grauen Star hast oder so? Oder denkst du auch, ach, ich werde es schon merken und läufst dann irgendwann gegen die Wand in der Praxis?
Naja, die Schwelle ist bei mir relativ niedrig, weil erstens ist die Augenarztpraxis 2 Etagen unter mir. Zweitens bin ich mit dem Chef dort verwandt und mit seiner Frau befreundet. Also ja, und ich war tatsächlich neulich da, weil ich einfach eine neue Brillenstärke brauche und ich das ausmessen lassen wollte. Da ist aber nichts.
Okay.
Alles gut. Soweit. Altersentsprechend ist immer die Formulierung. Altersentsprechend ist eigentlich eine ganz schreckliche Formulierung, weil, ja, gut. Für einen 20-Jährigen ist altersentsprechend super, aber für einen 60-Jährigen nicht.
Ich hatte ganz kurz gesagt, die Diagnose wäre Altersstarrsinn. Das hätte mich sehr amüsiert.
Ja, das kann ja. Nee, das ist ja nicht deren Expertise. Dafür sind die ja nicht zuständig. Das mache ich dann ja. Naja, jedenfalls. Also, die haben unter uns einen großen Augen-OP und machen wirklich richtig viele Operationen. Also wenn man jetzt in der Phase ist, dass also man geht zum Augenarzt, der Augenarzt sagt, also grauer Star und Sie müssen sich operieren lassen, sollten sich operieren lassen, dann ist ja immer die Frage, wo gehe ich hin? Und erstens, man kann das in der Regel ambulant machen lassen, wenn es keine besonderen Gründe gibt, die dagegen stehen, also irgendwie medizinische, problematische Dinge, dann kann man es ambulant machen lassen und unter lokaler Betäubung, keine Vollnarkose, lokale Betäubung, was ja total erstaunlich ist. Und hier kommen die Leute morgens hin und am Mittag fahren sie mit dem Bus dann wieder zurück, also werden nach Hause gebracht. Und ich hatte dann mal in meiner früheren Zeit als Redakteur von Kapital den Gedanken, ich mache mal eine Umfrage, wo kann man sich am besten operieren lassen? Und da ich keinen Test machen konnte, habe ich mir gedacht, diejenigen, die viel operieren, sind in der Regel ja auch die Besseren. Mhm. Also wenn ich irgendwie ein neues Knie brauche, dann hätte ich lieber einen Operateur, der gelangweilt an den nächsten Urlaub denkt während der Operation, als einen, der ganz aufgeregt ist, ob das alles so richtig klappt. Und so sehe ich das hier auch. Und dann haben wir tatsächlich eine Umfrage gemacht unter den deutschen ambulanten Operateuren, wie viele Operationen die machen von der und von einigen anderen. Und ich hatte das abgesprochen mit dem Präsidenten der Augenchirurgischen Gesellschaft, der war einverstanden, dann haben wir das verschickt. Dann bekam ich plötzlich unfassbar aggressive Briefe. Das sei eine Unverschämtheit, so etwas zu tun und ohne Erlaubnis so zu tun, als hätten wir mit denen gesprochen. Ging auch nicht und ich war völlig irritiert. Und dann habe ich diesen Präsidenten angerufen und gesagt, was ist denn bei euch los, weil, oder bei Ihnen los? Weil wir hatten das abgesprochen. Ja, er sei zwar der Präsident, aber in Wirklichkeit, der mächtige Mann sei jemand anders und der sei dagegen gewesen. Und der hat dann die Augenchirurgen aufgehetzt. Und das war total spannend. Den habe ich dann nämlich angerufen, dann habe ich ihm gesagt, ich hätte das abgesprochen und ich kann jetzt einen Artikel über Sie schreiben. Oder wir sind uns einig, dass das doch im Sinne von der Gesellschaft ist und dann war es plötzlich im Sinne der Gesellschaft und alles war gut. Und dann haben wir eine ganz große Liste veröffentlicht, wo wie viele Operationen stattfinden. Und das ist dann zumindest ein Hinweis darauf, wo man am besten hingeht.
Wie läuft denn so eine Operation ab, Magnus?
Also das geht erstmal ganz schnell. Also 2 bis 4 Minuten dauert sie normalerweise und dann wird die Linse herausgenommen und dann wird die Linse ersetzt durch eine andere. Das Interessante ist, es gibt mehrere Methoden. Also die klassische ist, die Linse herauszuschneiden und als Ganze herauszunehmen und eine neue Linse einzusetzen. Und von Stund an kann man wieder gut gucken. Die zweite Möglichkeit ist, das mit einem Laser zu machen. Das dauert länger, aber jedenfalls wird das auch angeboten, aber nur noch bis auf Weiteres nur von wenigen Stellen. Und das dritte ist, dass erst mit Ultraschall sozusagen die alte Linse, die trübe Linse, zerstört wird, zerstückelt wird, dann abgesaugt wird und dann eine gefaltete Linse hineingeschoben wird. Das sind einfach die 3 möglichen Methoden. Soweit so unspannend, das ist eine extrem sichere Methode. Und dann gibt es eben verschiedene Linsen, die man einsetzen kann. Denn das Spannende ist ja jetzt, man möchte ja weiterhin gucken können und jetzt kann man sich entscheiden, ob man sozusagen den Normalzustand hat. Die Linse ist erstmal nicht beweglich. Ist der Normalzustand, dass du lesen kannst und du setzt eine Brille auf, wenn du in die Weite guckst, oder möchtest du in die Weite gucken und du setzt eine Lesebrille auf, wenn du lesen willst oder so oder auch? Oder lässt du dir eine Linse implantieren, die sich etwas anpassen kann? Und auch da gibt es einige Methoden, über die ich aber im Detail nicht viel sagen kann. Das muss der Augenoperateur entscheiden.
Was ich nur sagen kann, ist, dass ich, weil du ja gerade sagtest, nee, Lasern hätte dich nie interessiert und so weiter, habe ich parallel nur mal gegoogelt, was man alles machen kann. Und ich habe gesehen, dass man tatsächlich selbst ohne grauen Star sich eine Linse einsetzen kann, die theoretisch sowohl Kurzsichtigkeit als auch Altersweitsichtigkeit als auch Hornhautverkrümmung, also alles beheben kann, was ich zum Beispiel so habe. Ich weiß natürlich nicht, wie erfolgreich das dann ist. Aber das ist ja spannend, oder?
Spannend, ja, aber ich weiß auch nicht, wie erfolgreich das da ist. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, dass es mittlerweile diese Linsen gibt, die man bei der sowieso anstehenden Operation einsetzt, denn eine Linse muss man einsetzen, so oder so. Mhm. Wobei, das hat man früher auch ohne Linse gemacht. Also als sie früher den Star gestochen haben, also wirklich vor Hunderten von Jahren oder sogar vor Tausenden von Jahren angeblich, da haben die einfach nur die Linse befreit und weggedrückt. Dann hattest du gar keine Linse im Sichtkanal. Und das hat dann dazu geführt, dass du zwar ganz unscharf, aber immerhin irgendwas gesehen hast. Also
irgendwas gesehen
die hast, Scheibe ja, war weg, die Schärfe war auch weg, aber du konntest wieder was sehen. Ja, und heute macht man eine Linse rein. Es gibt verschiedene Methoden. Und die muss man dann tatsächlich mit dem Augenchirurgen besprechen. Aber die Leute kommen, egal für welche Methode sie sich entscheiden, sie kommen glücklich und sehend aus dem OP wieder raus. Und das eben am selben Tag. Am nächsten Tag dürfen sie die Klappe runternehmen, wenn ich das richtig weiß. Und dann können die plötzlich wieder sehen. Und das ist quasi biblisch. Das gibt's nur im Neuen Testament. Sonst gibt's das eigentlich in der Medizin nirgendwo. Ich bin total eifersüchtig. Ich habe mich damals völlig falsch entschieden für die Neurologie. Aber nur wegen dieser einen Operation. Die würde ich gerne selber können.
Und es schadet ja auch nichts, dass man alle 3 bis 4 Minuten mit Vor- und Nachbereitung 15 Minuten einen Patienten da durchschleust. Weil ich glaube, man kann da auch ganz gut abrechnen.
Ja, das kann man so rumformulieren, aber man darf auch umgekehrt sagen, dass diese Operation natürlich viel, viel, viel billiger ist, als sie stationär wäre. Mhm. Als ich jung war, als Medizinstudent, habe ich meinen Onkel begleitet, der auch Augenchirurg war, in der Klinik. Und der hat dann angefangen, ambulant zu operieren. Das war eine wirtschaftlich kluge Entscheidung, aber nicht zunächst nicht, sondern erst im weiteren Verlauf. Der hat sich wirklich medizinisch inhaltlich dafür entschieden. Es wurde dann eine wirtschaftlich gute Entscheidung, jawohl. Aber es ist eine für die Patienten auch unfassbar gute Entscheidung, statt irgendwie 1, 2, 3 Tage im Krankenhaus zu liegen, schlicht sofort wieder nach Hause zu kommen. Mit Betreuung natürlich, aber man kann wieder gucken. Und sofort. Das ist toll.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.